Predige heute über Matthäus 25, Vers 14 bis 30, eine ziemlich bekannte Geschichte über die Wiederkunft eines Herrn, der seine Knechte vorher beauftragt hat, Gutes zu tun. Es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seinen Kräften und reiste ab. Alsbald ging der hin, der die 5 Talente empfangen hatte, handelte damit und gewann 5 andere. Ebenso gewann der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, 2 andere. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, machte eine Grube in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, trat herzu, brachte 5 andere Talente herbei und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, ich habe 5 andere Talente gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Auch der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, trat herzu und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, ich habe 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Aber auch der, welcher das 1 Talent empfangen hatte, trat herzu und sagte, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mensch bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Geldverleihern bringen sollen, und ich hätte bei meiner Rückkehr das meinige mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht stoßt hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, eine bekannte Geschichte. Hier geht es um Talente. Ist ja interessant, ein Begriff, der aus der Bibel auch den Übergang in unsere Sprache gefunden hat. Man redet ja auch davon, dass jemand ein Talent hat. Ein Talent ist ungefähr ein Wert, der von einem Zentner gebildet wird. Ein Talent ist ein Zentner. Entweder 1 Zentner Silber oder 1 Zentner Gold, also ein sehr großer Wert. Finde ich interessant, bei uns ist ein Talent eine Begabung, die jemand hat. Und auch das Wort Begabung finde ich schön, weil in dem Wort Begabung ja drin steht, das habe ich mir nicht selber verdient, sondern es wurde mir gegeben. Ja, hier ist also ein Herr, der außer Landes geht und 3 Mitarbeiter beauftragt, sein Vermögen zu verwalten. Also nicht nur etwas Geld, sondern sein Vermögen, das heißt alles, was er hatte. Und das gibt er dann diesen Leuten unterschiedlich aufgeteilt, je nach ihrem Vermögen. Das finde ich eine interessante Formulierung, je nach seinem oder ihrem Vermögen. Ich erinnere mich an mein Studium, da hatte ich einen lieben Studienfreund, und wir besuchten zusammen einen Hausbibelkreis, haben uns sehr oft unterhalten, zusammen gebetet. Aber da war mir schon klar, wenn sein Weg weitergeht und mein Weg, dann wird er mal mehr Verantwortung tragen als ich. Das heißt, er wird in irgendwie ein größeres Werk eingebunden sein als ich. So war es dann auch. Er blieb nach seinem Studium an der Universität als Assistent, hat da also Seminare gehalten. Dann ging er in eine Gemeinde für wenige Jahre, dann wurde er der theologische Berater des Bischofs von Berlin, damals dem Herrn Schaff, und als der dann in Rente ging, in Pension ging, ja, dann wusste er auch nicht, wie geht's jetzt weiter. Und er war ein bisschen unglücklich über seine Karriere. Ja, da ein bisschen Universität, da ein bisschen Gemeinde, da ein bisschen Kirchenleitung und Theologie. Und dann hat er eine Berufung bekommen nach Bad Salzuflen. Da gab es damals MBK, das hieß eigentlich Mädchenbibelkreise, aber eigentlich war es ein Seminar für Gemeindepädagoginnen und ein Verlag. Und dort wurde er dann für die nächsten 20 Jahre der Leiter von diesem Werk. Und plötzlich stellt er fest, da passt ja alles zusammen. Ja, im Seminar muss ich unterrichten, das habe ich ja als Assistent an der Universität getan, Seminare gehalten. Da muss ich die Leute für die Gemeinde ausbilden, da habe ich ja gearbeitet, 2-3 Jahre. Dann muss ich sie in verschiedenen Landeskirchen unterbringen. Die kenne ich ja alle, die Leute. Und da stellt er plötzlich fest, das war alles, ja, vorbereitet. Gibt so einen schönen Vers, Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, sein Gebilde sind wir erschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, welche er im Vorhinein bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Vorbereitete Werke. Ja, finde ich gut. Später wurde er dann noch Leiter einer noch größeren Organisation für ganz Deutschland. Ja, einfach schön, jedem nach seinem Vermögen. Das war ein Vers, der mir oft geholfen hat in Prediger 9, Vers 10, allerdings nur in meiner Übersetzung hier, der Zürcher Übersetzung, wo es heißt, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Also nicht so, wie das ein anderer tun würde, sondern so, wie ich das tue. Und wenn ich so tue, dann ist das in Ordnung. Der Paulus schrieb mal in 1. Korinther 4, Vers 1, dass er seinen Dienst versteht als ein Haushalter Gottes. Ein Haushalter hat keinen eigenen Besitz, sondern er verwaltet den Besitz seines Herrn. Und dann gibt's in Lukas 14, Vers 33 einen interessanten Vers. Da sagt Jesus seinen Jüngern, wenn nicht jemand allem entsagt, was er hat, kann er nicht mein Jünger sein. Wenn nicht jemand allem entsagt, was er hat, kann er nicht mein Jünger sein. Es kann einem erstmal herausfordern, vielleicht auch frustrieren, indem man überlegt, ja, muss ich denn alles hergeben, um wirklich zu Jesus zu gehören? Es könnte natürlich sein, dass es auch genau das Gegenteil ist. Dass ich allem entsagen muss. Warum? Weil er alles liefert, alles ist. Gibt's ein nettes Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Maurer kommt morgens zu seiner Arbeitsstelle, holt sein Portemonnaie raus, guckt, ob er genügend Geld hat, um Zement zu kaufen für diesen Tag. Da würden Sie sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Der Maurer arbeitet doch nicht mit seinem Zement, sondern mit dem Zement seines Arbeitgebers. Der stellt ihm doch das Werkzeug zur Verfügung und das Material, das er einsetzt. Ja, so ist das gemeint, der nicht allem entsagt, was er hat. Warum? Weil er das Material seines Herrn verwenden kann. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. An der Stelle muss ich sagen, dass in meinem Leben sicher oft Krampf gab, vielleicht auch noch geben wird, das wird sich zeigen. Und zwar, dass ich merkte, ich muss etwas für Gott tun und vielleicht schaffe ich das nicht so gut. Ja, ich muss etwas für ihn tun. Ja, nicht er durch mich, sondern ich für ihn. Und das gibt dann Krampf. Aber das Schöne ist ja, dass Gott weiterhilft. Ja, hier geht's um Talente. Das war also ursprünglich entweder Silber oder Gold. Also viele tausende Euros, würde man heute sagen. Und ist die Frage, was hat Gott uns anvertraut? Da würde ich mal drei Bereiche unterscheiden. Das erste sind geistliche Dinge, die er uns anvertraut hat. Das zweite persönliche und das dritte allgemeine. Ja, was hat Gott einem Christen anvertraut? Klar, Christus. Ein Christ ist ein Mensch, in dem Christus lebt. Außerdem hat er den Heiligen Geist. Ja, was ist damit geschenkt? Damit hat er das Geschenk des ewigen Lebens. Er hat Vergebung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in sein Herz. Er hat Hoffnung. Er hat einen Sinn des Lebens. Er kann mit Erhörung beten. Er hat Gottes Wort. Das war jetzt nur mal so ein kurzer Aufriss von Dingen, die uns Gott zur Verfügung stellt in diesem geistlichen Bereich. In dem persönlichen Bereich, klar, geht es um Talente. Ja, der eine ist musikalisch, der andere ist mehr handwerklich begabt. Einer kann gut organisieren. Einer hat eine sehr herzliche Art und kann Menschen miteinander verbinden. unterschiedliche, einer kann gut sprechen, unterschiedliche Talente, die wir einsetzen können. Ja, und dann allgemeine Dinge, die Gott uns gibt, jedem schenkt er Zeit im Leben. Kostet nichts, ist aber ein wunderbares Gut. Er schenkt ihm Geld. Jeder von uns hat Geld, mancher viel, mancher nicht ganz so viel, aber ausreichend normalerweise. Ja, wir haben eine Wohnung, die meisten von uns haben ein Auto, wir haben eine Berufsausbildung, alles allgemeine Dinge, die wir auch einsetzen können für Gott. Abraham sagte einmal, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, 1. Mose 12, Vers 2. Das kann jeder von uns erwarten, dass er selber gesegnet ist, aber auch ein Segen für andere wird. Wir kennen das schöne Lied von Manfred Siebald, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Ja, das ist einfach ein schönes Bild, wie diese Kreise immer weitergehen. Ich will da ein Beispiel bringen, das hier so in die Gemeinde ein bisschen hineinragt. Ich habe mal vor vielen Jahrzehnten Gott gebeten, er möchte uns Kontakt mit einem Missionar geben. Bis dahin war sowas in der Gemeinde unbekannt. Es war Anfang der 70er Jahre und dann lernten ich und dann wir ein junges Ehepaar kennen, die aus Frankfurt kamen, Johannes und Luise Schürer. Gut, inzwischen sind die ja schon über 40 Jahre in Haiti angekommen. Wir haben sie begleitet, unterstützt und freuen uns über ihren Dienst. Ja, dann hat er hier bei uns auch ab und zu mal ein Seminar gehalten. Und da hielt er mal ein Seminar, so über 4 Abende. Da saß ein junges Ehepaar dabei. Die waren auch vorher schon in unserem Gottesdienst gewesen. Sagten sie ein Vierteljahr lang, keinem waren sie richtig aufgefallen. So anonym kann man also hier bleiben. Und an dem ersten Abend schon haben sich beide für ein Leben mit Jesus entschieden. Ihr Name war Angela und Andreas Fries. Ja, wir kennen sie, weil wir sie auch unterstützen. Inzwischen machen sie eine wertvolle Familienarbeit, die bis nach Afrika reicht und nach Vietnam und China und wo viele Dinge multipliziert werden. Ja, und durch dieses Ehepaar Fries oder durch die Angela Fries ist dann hier auch noch eine junge Frau zum Glauben gekommen. Und durch diese Frau wiederum 2 andere. Und das hat dann auch ihre Kinder so ein bisschen noch mit ergriffen. Ja, einfach schön zu sehen, es geht weiter. Es gibt, als Kinder haben wir gerne mit Dominos gespielt. Nicht nur diese Zahlen aneinander gesetzt, sondern sie auch senkrecht aufgestellt, hintereinander und dann das erste umgeworfen. Und dann fielen die alle um. Ich finde es schön, dass es sowas auch als Domino-Wirkung bei Gott gibt, dass einfach einer sozusagen den anderen anstößt und das dann weitergeht. Ja, viele kennen die Klostermühle, ich war da oft gewesen und der Gründer dieses Werkes ist ja der Ian Thomas, ein Engländer mit dem Spitznamen Major Thomas, weil er Soldat war und übrigens mit den höchsten Tapferkeitsmedaillen Englands ausgezeichnet. Er hatte Monte Cassino erobert mit seinen Leuten, war später der Stadtkommandant von Felbert nach dem Krieg und hatte eine große Liebe für junge Leute. Hat dann in England, in der Grenze nach Schottland, ein Landgut gekauft, Capenry Hall, und da junge Leute eingeladen, zum Glauben geführt. Später dann hier die Klostermühle gegründet an der Lahn. Und viele Hunderte, inzwischen denke ich Tausende von Leuten, sind da zum Glauben gekommen. Viele arbeiten in Gemeinden mit. Inzwischen gibt es nicht nur so ein Zentrum, es gibt 27 Zentren. Das letzte wurde in Rumänien gebaut. Und das war ganz nett. Dieser Major Thomas ist relativ alt geworden, dann aber doch gestorben. Er hatte alle Zentren selber eingeweiht. Nur das letzte in Rumänien nicht mehr, da war er schon tot. Dann ist seine Frau mit 90 Jahren mit der ehemaligen Sekretärin der Klostermühle nach Rumänien gefahren, hat sich das Zentrum angeschaut, sagte, wenn ich jetzt ganz bald bei ihm bin, will ich ihm doch beschreiben, wie das alles ist. Ja, fand ich eine sehr nette Idee, wie Gott führt, wie er multipliziert und weitergibt. Das waren jetzt etwas groß angelegte Beispiele. Es gibt auch kleine. Meine Frau und ich waren jetzt gerade 4 Wochen in Teneriffa, wo ich auch in einer winzigen Gemeinde gepredigt habe. Und hinterher haben wir noch Kaffee getrunken und uns unterhalten. Und da war ein Ehepaar. Da war dann natürlich auch immer die Frage, wie Leute zum Glauben kommen. Das ist ja interessant, das mal zu hören. Die Frau war ist immer noch Spanierin, er ist Deutscher. Und es ist ihre zweite Ehe, die erste ist leider zerbrochen. Und da war sie in großer Aufregung, weil sie sagte, wenn meine Ehe zerbrochen ist, was wird aus meinem Sohn werden? Der wird sicher mal drogensüchtig und absacken da irgendwo in dem Sumpf der Gesellschaft. War sehr voller Unruhe. Und dann traf sie ein Ehepaar, die Christen waren. Ich sagte, die hatten mindestens so große Probleme wie ich, vielleicht sogar noch größere, aber die strahlten immer Frieden aus, den sie ja nicht hatte, sie war nur voller Unruhe. Und dann sagt sie, dann habe ich einfach die mal getestet, ich bin zu den unmöglichsten Zeiten zu ihnen zu Besuch gekommen, mal sehen, ob die sich vielleicht auch ärgern können. Die haben immer Frieden ausgestrahlt. Ja, dadurch ist sie nicht gleich zum Glauben gekommen, aber das waren so ein paar Mosaiksteine auf diesem Weg, dass sie Jesus kennenlernte. Und sie hat ihn dann kennengelernt, war dann so im Immobilienbereich von Vermittlung von Wohnungen und ähnlichen Dingen tätig, hat dabei einen jungen Mann kennengelernt aus Deutschland, mit dem sie dann über den Glauben sprach. Später haben sie stundenlang telefoniert und dann hat sie ihn auch irgendwann geheiratet. Aber erst als er zum Glauben gekommen war. Ja, finde ich einfach schön, da waren Leute, die hatten Frieden, obwohl sie große Probleme hatten. Und dieser Friede hat ausgestrahlt. Ja, die Talente sind also verschieden. Wir können natürlich auch hier in so einer Gemeinde danken, dass so viele Leute mitarbeiten, dass sie ihre Gaben einsetzen, im Kleinen, im Verborgenen. Eine ganz verborgene Gabe ist natürlich die Fürbitte, füreinander zu beten, die aber ganz wichtig ist. Fand ich interessant, wir hatten früher mal einen Praktikanten hier in der Gemeinde, der sagte, in einer Gemeinde spürt man genau, wofür gebetet wird und auch wie lange dafür gebetet wird. Das fand ich beides interessant. Und auch wofür nicht gebetet wird. Ja, das geht jetzt mehr um eine Gemeinde, aber das gilt natürlich auch für das Leben des Einzelnen. Viele werden durch das Gebet anderer gesegnet und getragen. Wobei wir natürlich uns auch praktisch einsetzen können. Ich freue mich, wir haben einen Förderverein, da gibt es 45 Spender, die jeden Monat Geld spenden, damit wir hier eine Jugendmitarbeiterin anstellen können. Wir haben über die Stiftung ein Missionskonto, wo es auch ungefähr 45 regelmäßige Spender gibt, sodass wir inzwischen, glaube ich, 9 verschiedene Missionare unterstützen können. Nicht mit dem ganzen Gehalt, aber doch immerhin mit einigen. Ja, es gibt vieles. Man kann Zeit einsetzen, indem man Besuche macht. Man kann am Anfang jemand begleiten, der vielleicht im Glauben ganz neu ist, um ihm zu helfen, so die ersten Schritte zu gehen und Stabilität zu gewinnen. Viele stellen ihre Wohnung zur Verfügung in Form von Hauskreisen. Man kann sein Auto einsetzen und ja, so viele gute Dinge. Ja, und in der Bibel steht ja, gebet, so wird euch gegeben werden. Das heißt, der Rücklauf des Segens ist natürlich auch immer da, wenn wir etwas geben. Insofern werden die 2 Knechte hier gelobt und der 3. Knecht wird getadelt. Der hat alles vergraben, hat nichts verloren, aber ein schlauer Satz, es gibt keine Bewahrung ohne Bewährung. Keine Bewahrung ohne Bewährung bei Gott. Er hat es zwar bewahrt, aber ohne Bewährung, hat nichts draus gemacht. Ich habe gerne Bücher gelesen von einem Schweizer, Hans Bürki. Der sagte mal, wenn jemand sagt, er sei Christ geworden und er bleibt in allem der Gleiche, dann hat er sich getäuscht. Wenn jemand sagt, er sei Christ geworden, er bleibt in allem der Gleiche, dann hat er sich getäuscht. Das heißt, wenn er sich nicht verändert in seinem Verhalten, in seinem Einsatz, dann war es nichts. In dem Titusbrief steht mal, dass Gott ein Volk zum Eigentum gereinigt hat, Titus 2, Vers 14, das eifrig wäre in guten Werken. Durch gute Werke komme ich nicht in den Himmel, aber wenn Jesus in mir lebt oder in uns lebt, dann tut er durch uns hindurch gute Werke. Außerdem hat dieser 3. Knecht hier ein falsches Gottesbild. Er hat die Idee, dass der andere, dass sein Chef ein harter Mensch sei, der dort kassiert, wo er gar nichts vorbereitet hat. Er hat ein falsches Gottesbild. Das ist eine interessante Frage an jeden von uns. Welches Gottesbild haben Sie oder ich? Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, das hieß »Dein Gott ist zu klein«. Da ging es so um verschiedene Gottesbilder. Ja, der eine hat von seiner Erziehung her einen Gott, der immer nur auf die Fehler schaut. Und schon bei den kleinsten Dingen ist man voller Unruhe, schon wieder was nicht in Ordnung. Ja, dann gibt es einen Gott, der sehr liberal ist, sehr großzügig. Da sind so kleine Fehler völlig uninteressant. Sowas haben wir vielleicht in unserer Gesellschaft im Moment. Ein Gott, der auch das noch Liebe nennt, wenn sich Leute, die nicht zusammengehören, verbinden und dann das noch als Ehe bezeichnen. Ja, es gibt viele Dinge, aber die Frage ist, welches Gottesbild habe ich? Ich hatte vor vielen Jahren mal, kam ich gerade aus der Klostermühle zurück, das war meine erste Freizeit dort mit Konfirmanden. Wahrscheinlich hatte ich da abends zu lange am Lagerfeuer gesessen. Da war es von vorne warm und von hinten kalt. Auf jeden Fall hatte ich eine Lungenentzündung, als ich wiederkam. Und musste dann 9 Tage im Bett liegen. Ich hatte eigentlich wenig Beschwerden, konnte viele Bücher lesen, unter anderem auch das Buch »Dein Gott ist zu klein«. Und da ging es auch um das Vaterbild. Und das war für mich interessant. Ich habe ein relativ distanziertes Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Kein schlechtes Verhältnis, aber doch ziemlich distanziert. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie sehe ich eigentlich Gott als Vater? Der ist doch ganz anders. Viel mehr mir zugewandt, viel mehr Gemeinschaft. Ja, war für mich eine große Hilfe, nur mal über diesen Punkt nachzudenken. Mein Vater und Gott als Vater, wo sind die Unterschiede? Natürlich gibt es auch Parallelen irgendwo. Ja, war eine Hilfe für mich. Ja, noch ein Beispiel von 2 ehemals jungen Männern, die ich kannte. Jetzt sind sie auch schon älter geworden. Die Frage mit Vergraben und Einsetzen. Der eine ging zur Bundeswehr, damals musste man da noch hin. Der andere ging hier nach Mülheim zur Polizeikaserne-Ausbildung. Ist ja so eine Polizeischule. Es bedeutete für beide, dass sie in einem Mehrbettzimmer schlafen würden. So mit 3 Leuten etwa. Und sie waren bisher als junge Christen gewohnt, immer in der Bibel zu lesen, jeden Tag. Wenn man dann im Mehrbettzimmer ist, ist die Frage, was mache ich jetzt? Lese ich weiter oder nicht? Ja, der zur Bundeswehr ging, der hat gleich oben seine Bibel auf seinen Spind gelegt, dass jeder sie sehen konnte, gut, wurde nicht beachtet. Aber als er dann abends im Bett lag und da plötzlich so ein Buch vor der Nase hatte und da drin las, fragte ich, sag mal, was liest du? Sagte, ich lese die Bibel. Oh, da sind sie ausgebrochen in Gelächter, das ist doch nur was für Kinder und für alte Frauen. Und haben ihn so ein Vierteljahr lang versucht, lächerlich zu machen. Aber er hat immer weiter gelesen. Danach hat er den Spieß mal rumgedreht. Fragte den einen, sag mal, was machst du am Wochenende? Sagte, Wochenende ist immer das Langweiligste für mich, was es gibt. Sagte, weißt du, wir haben hier so eine christliche Freizeit im Taunus. Willst nicht mal mitkommen? Sagte, naja, gut, kann ich ja mal machen. Und das war so toll für ihn, dass er hinterher fragte, wann ist denn die nächste? Er wurde dann gläubig. Entschuldigung, das war nicht der von der Bundeswehr, das war der hier von der Polizeikaserne. Er ging dann später in meinen Jugendkreis, der damals aber schon ein Kreis junger Erwachsener war, fand ich gut, ein Polizist, der durch seinen Kollegen Christ geworden war und jetzt mit Jesus unterwegs war. Ja, der andere ging zur Bundeswehr, ein ganz feiner junger Mann, sehr intelligent, ja, kontaktstark. Und er ging einen anderen Weg. Er sagte, ich werde denen erstmal beibringen, dass ich ein toller Typ bin, dass sie mich akzeptieren. Und wenn sie das akzeptiert haben, dann werde ich die Bibel rausholen und auch sagen, warum ich so bin. Ja, gut, er hat also die Bibel eingepackt gelassen bis zum Ende seiner Dienstzeit. Und als er wieder nach Hause kam, war von seinem Glauben nichts mehr zu erkennen. Ja, der eine hat ihn eingesetzt, der andere hat ihn vergraben. Wie es ihm heute geht, weiß ich nicht, habe ihn aus den Augen verloren. Gibt ja so Leute, die manchmal nach 20 Jahren dann plötzlich wieder auftauchen, weil sie feststellen, das Leben ohne Gott ist ja doch nicht so erfreulich und mit ihm vielleicht besser. Ja, hier in Matthäus 25 geht es um 3 Geschichten. Da geht es immer um die Wiederkunft Jesu. 3 Geschichten, Sie kennen die wahrscheinlich. Das erste sind die 10 Jungfrauen, wo 5 Öllampen dabei haben, als sie auf den Bräutigam warten mit Öl und die anderen Lampen ohne Öl. Als er kommt, dürfen 5 mit hinein zur Hochzeit, die anderen 5 bleiben draußen. Dann gibt's hier die Geschichte, wo eben 2 gelobt werden und einer wird ausgeschlossen. Dann gibt es diese Geschichte anschließend von dem Völkergericht, wo Jesus die Völker richtet und sie dann sortiert nach Böcken und Schafen. Je nachdem, wo es heißt, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wobei ich unter diesen geringsten Brüdern jetzt nicht die Bettler sehe, sondern ich denke, das sind Brüder aus seinem Volk, gerade auch in der Endzeit, die verfolgt werden. Und wenn man sich zu ihnen bekennt, ist das sehr gefährlich, aber wichtig. Ja, drei Geschichten, wo es immer um eine Trennung geht. Da gibt es immer solche, die sind dabei und solche, die sind nicht dabei. Ja, jetzt wird es relativ persönlich. Ich finde es sehr wichtig, dass man auch selber rauskriegt, bin ich eigentlich ein Christ oder bin ich das nicht? Kann ja sein, dass man immer dabei ist, aber nicht dazugehört. Und das wäre natürlich sehr schade. Da gibt es einen Vers hier in 2. Korinther 13, Vers 5. Sagt Paulus, stellt euch doch selbst auf die Probe, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Ja, ich lese den Vers mal noch wörtlich dann weiter vor. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Ihr müsstet denn unbewehrt sein. Ja, wäre also die Frage an jeden von uns heute Morgen. Bin ich einer, der sagen kann, Jesus lebt in mir, weil ich ihn darum gebeten habe? Dann könnte ich sagen, ich bin ein Christ, der von Gott begabt ist, der auch seine Gaben dann einsetzen kann. Jeder soll sich selbst prüfen, also nicht ich den anderen, sondern jeder sich selbst. Aber ich finde es gut, wenn jemand merkt, ich kenne ihn vielleicht nicht. Jesus steht vor der Tür und er ist gerne bereit, in dieses Leben hineinzukommen. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, geht es um den Einsatz von Talenten, das heißt von Gaben, die Gott uns gibt. Die größte Gabe ist er selbst, Jesus, der in mir lebt. Und das hat Segenswirkungen in dem ganzen Leben, ordnet natürlich auch das Leben. Ja, wir haben persönliche Gaben, allgemeine Gaben. Durch unsere Mitarbeit kommen wir nicht in den Himmel. Aber der Paulus sagt immer, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mehr als sie alle habe ich gearbeitet, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes durch mich. Und das wäre schön, wenn wir das erwarten und erfahren, dass Gottes Gnade durch uns lebt und arbeitet. Herr Jesus, du siehst jeden von uns. Du weißt, ob er dich kennt, ob er dich in seinem Herzen trägt. Segne jeden von uns, dass wir offen sind für dich, aber auch füreinander, auch für das, was du in und auch aus unserem Leben machen möchtest. Wir loben dich. Danke für deine Treue, Liebe und Führung. Amen.